Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Guten Tag aus Mainz.
Ein herzliches Willkommen. Hallo. Überall weihnachtet es, nicht nur in der Kirche. Auf den Straßen, in den Häusern christliche Symbole. Adventskalender, Weihnachtsbaum, Engel, Weihnachtssterne, Maria, Josef und Jesuskind. Weihnachten ist für ganz viele Menschen das wichtigste Fest des Jahres. Weihnachten ist ein zentrales Fest des Christentums. Aber wie viel Christentum steckt noch in dem Weihnachten, wie wir es feiern? Da gehen die Ansichten stark auseinander. Weihnachten mit Christmette ist für manche noch selbstverständlich, für andere undenkbar. Viele Menschen gehen überhaupt nur an Weihnachten in die Kirche. Tobias Haberl ist in Bayern katholisch aufgewachsen, in einer Umgebung, in der der Kirchgang nicht in Frage gestellt wurde, und er fühlte sich damit wohl. Heute als Journalist kommt er sich mit seinem Glauben wie ein Außenseiter vor. Er hat ein Buch geschrieben, Unter Heiden, warum ich trotzdem Christ bleibe. Jetzt ist er uns aus München zugeschaltet. Hallo, Herr Haberl.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerade Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, wo ist eigentlich der Platz von Christinnen und Christen in einer Gesellschaft, in der sie nicht mehr die Mehrheit sind, in der ihr Glaube und die Art, ihn zu leben, nicht mehr selbstverständlich sind. Darüber sprechen wir jetzt mit Ihnen und Bischof Kohlgraf. Herr Haberl, Sie leben überwiegend in München. Was ist ein besonderer Glücksort Ihres Glaubens?
Die Theatinerkirche in München. Also ich bin keiner Gemeinde angehörig. Von meiner geografischen Lage der Wohnung wäre ich in der Nähe von St. Maximilian, wo Pfarrer Schießler zelebriert. Den kennt man ja auch deutschlandweit als jemanden, der sehr saloppe, sehr unterhaltsame, trotzdem schöne Messen feiert. Ich gehe da auch manchmal hin. Mir ist es allerdings ein bisschen zu locker gelegentlich und manchmal ist es eine Pointe zu viel. Und in der Theatinerkirche, das sind ja Dominikaner, die da Messe feiern, habe ich einen Ort gefunden, der, je länger ich hingehe, desto mehr zur Heimat wird. Also ich kenne auch inzwischen die Brüder, die da zelebrieren, und es sind so kleine Freundschaften, Bekanntschaften entstanden. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist eher konservativ. Da fühle ich mich zu Hause. Ich bin in keinem wirklichen Lager zu Hause, aber ich fühle mich davon angesprochen, trotzdem mit einem sehr großen Herzen und irgendwie auch mit einer Liberalitas, die mir entspricht. Und ich liebe auch die Kirche, also dieser Ort am Odeonsplatz. Ich fühle mich da einfach zu Hause und wohl.
Und wie reagieren andere darauf, wenn sie davon erzählen, dass sie gern in die Kirche gehen?
Irritiert. Das hängt damit zusammen, dass mein Umfeld weitestgehend mit Glaube und vor allem mit Kirche wenig anfangen kann. Also ich bin wirklich umgeben von Leuten in der Arbeit, auch im Freundesbekanntenkreis, die teilweise auch christlich, katholisch vor allem geprägt sind, aber eigentlich größtenteils aus der Kirche ausgetreten sind. Und die akzeptieren schon, wenn man sagt, so Spiritualität ist mir wichtig oder ich glaube an Gott, ich fühle mich gehalten. Das irritiert sie vielleicht. Vielleicht finden sie es auch naiv oder weltfremd. Aber das akzeptieren sie. Aber was ich wirklich oft höre oder mitkriege, ist ein Unverständnis, wie man immer noch in der Kirche sein kann. Also in diesem Verein, in dieser Fabrik. Und dann kommt natürlich sehr schnell das Thema auf Missbrauch. Und ich merke immer wieder, wenn ich also sage, dass ich regelmäßig in die Messe gehe, dass das für irritierte Blicke sorgt. Also ich lebe praktisch in einem Milieu, in dem es vollkommen normal ist, ein Silence-Retreat in einem buddhistischen Kloster in Asien zu machen. Da werden alle neugierig und hellhörig und wollen da auch mal hin. Aber wenn man sagt, man geht am Sonntag um 10 Uhr gern in die Messe, weil man sich gehalten fühlt, weil einem die Sakramente wichtig sind, dann verstehen viele Leute die Welt nicht mehr. Es ist leider so.
Bischof Kohlgraf, für Sie gehörte Kirche immer selbstverständlich dazu zum Leben. Welche Glücksmomente im Glauben tragen Sie aus Ihrer Kindheit bis heute im Herzen?
Es ist die Erfahrung des Elternhauses. Wir haben zu Hause gebetet, also meine Mutter mehr als mein Vater. Und mein Vater ist ja auch früh gestorben. Das habe ich bereits auch schon mal in anderen Zusammenhängen erzählt. Aber das Gebet, der Gottesdienst gehörte für uns wesentlich dazu. Und es gibt viele Erinnerungen an sehr, sehr schöne Gottesdienste. Ich war gerne Ministrant, das hat mich getragen. Und ich erlebe es heute so natürlich vielleicht von der Rolle her als Bischof. Genau andersrum, die Leute würden sich wundern, wenn ich nicht in die Kirche gehe. Das kann natürlich auch ein Hindernis sein. Also ich war lange im Religionsunterricht tätig. Manchmal hört man dann auch, ja, sie müssen ja so reden, weil sie ja Bischof sind. Das heißt, es wird dann gar nicht ernst genommen, dass das eigentlich tatsächlich eine Meinung ist, eine persönliche Glaubenshaltung, sondern man sagt das eben, weil es die Rolle von einem erwartet. Aber ich glaube schon, es ist auch für mich natürlich wichtig, ein glaubwürdiges Zeugnis zu geben, auch heute Menschen zu zeigen, auch ich bin ein Suchender im Glauben, aber ich habe mein Fundament und mir ist der Glaube und auch die Kirche wichtig.
Herr Haberl, offenbar ist es so, dass Sie so ähnliche Erfahrungen gemacht haben in der Kindheit wie Bischof Kohlgraf. Sie sind aufgewachsen in Bayern, auch in einer katholischen Familie. Wie wurde da der Glaube gelebt?
Bei mir war es so, katholisches Milieu, zu glauben, in die Messe zu gehen, zu beten, war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es war so selbstverständlich, in den, sage ich mal, 70er, vor allem 80er Jahren im Bayerischen Wald, ländliche Gegend, Provinz, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass es auch anders sein könnte. Ja? Also es war wirklich eine gänzlich andere Stimmung, als heute getuschelt wurde über die, die nicht in der Messe waren und nicht über die, die immer noch in die Kirche gehen. Da hat sich was binnen weniger Jahrzehnte ins Gegenteil verkehrt. Trotzdem würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin immer gern in den Gottesdienst gegangen oder ich habe mich unglaublich gehalten gefühlt. Das war eher so ein kindlicher, naiver Glaube. Da war so ein Schutzengel, da ist der liebe Gott immer gütig und verzeihend. Ich habe also eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit dem Glauben gemacht, was auch ein großer Schatz ist, auch nicht mit Repräsentanten des Glaubens. Aber trotzdem habe ich mich schon immer gefreut, wenn der Pfarrer die Hände zum Schlusssegen ausgebreitet hat. Dann wusste ich, jetzt bin ich bald erlöst und nachher geht's ins Wirtshaus. Es ist eigentlich erst in der Rückschau entstanden, dass ich gemerkt habe, dass dieser Rhythmus des Glaubens, dass auch diese Regelmäßigkeit und auch dieses, ich weiß, wie so eine Messe abläuft, dass mich das auch auf eine Art gehalten hat und auch Orientierung gegeben hat. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin gern in die Kirche gegangen. Ich war zum Beispiel auch kein Ministrant.
Ich muss sagen, insgesamt bin ich tatsächlich gerne gegangen. Das kam aber auch zusätzlich zur Messe, kam die Erfahrung der Gemeinschaft der Ministranten oder der Jugend etwa. Das spielte eine erhebliche Rolle. Das war für mich sehr wichtig. Und da würde ich auch was sagen, auch zu den Menschen, die heute sagen, ich trete aus der Kirche aus. Das ist ihr gutes Recht als erwachsene Menschen. Aber viele Erfahrungen und auch Umfragen zeigen, am Ende gehört für die großen Religionen auch eine Glaubensgemeinschaft dazu, die Erfahrung einer Gemeinschaft und nicht nur der individuelle Weg.
Das klingt jetzt bei Ihnen beiden nach sanftmütiger katholischer Erziehung. Trotzdem über Generationen hinweg wurde das den Menschen geradezu eingetrichtert, dass man jeden Sonntag in die Kirche zu gehen hat. Bischof Kohlgraf, ist das aus Ihrer Sicht eine Sünde, wenn man dem nicht folgt?
Was ist Sünde? Also das Kirchengebot sagt das, dass es Sünde ist, weil es eine Verpflichtung ist. Ich würde aber sagen, es wäre mir auf Dauer zu wenig, wenn jemand deswegen in die Messe geht, weil er sagt, ich möchte ein Gebot erfüllen. Es ist letztlich ja auch ein Ausdruck einer Beziehung. Und wenn die Beziehung nicht da ist, dann, glaube ich, bringt auch die Messe nichts als Ausdruck einer nicht gelebten Beziehung. Zumindest als Ausdruck einer Suche müsste dieser Gottesdienstbesuch verstanden werden. Und vielleicht besteht dann, wenn ich das überhaupt Sünde nennen will, darüber musste man lange diskutieren. Vielleicht besteht die eigentliche Sünde dann darin, dass Menschen sich mit dieser Gottesfrage oder dieser Beziehung zu Gott überhaupt nicht mehr auseinandersetzen und dann ihre Konsequenz ziehen, dann ist mir der Gottesdienst auch nicht wichtig. Eigentlich ist das nur, meine ich, ein Symptom für eine insgesamt schwierige Beziehung oder nicht mehr vorhandene Beziehung.
An Weihnachten zumindest sind die Kirchen dann plötzlich proppenvoll und da gibt es oft Unmut unter regelmäßigen Kirchgängern. Die anderen nehmen uns die Plätze weg und sie wissen noch nicht mal, wann sie sich hinzuknien haben und was sie beten. Ärgern Sie sich da, Bischof Kohlgraf, wenn Sie am Altar zelebrieren und da vorne bleibt die ganze Reihe sitzen und da hinten klingelt das Handy?
Nein, da ärgere ich mich schon seit vielen Jahrzehnten überhaupt nicht drüber, weil ich immer gesagt habe, die Leute, die kommen, die erwarten auch etwas und dürfen etwas erwarten. Und dann braucht es auch von den regelmäßigen Kirchenbesuchern, meine ich, auch ein Stück Toleranz und Willkommenskultur zu sagen, schön, dass ihr heute da seid.
Herr Haberl, Ihr Buch ist sehr interessant, sehr persönlich geschrieben. Der Titel Unter Heiden, griffig, und er wirft die Frage auf, steht es uns Christinnen und Christen an, die anderen als Heiden zu bezeichnen, oder ist der Titel ironisch gemeint?
Der Titel ist nicht ironisch, aber er ist ein bisschen provokativ. Also das Buch ist ja aus einem Essay entstanden, nachdem ich von Hunderten von Reaktionen überschüttet wurde, großenteils positiv nach dem Motto, danke, dass Sie es mal ausgesprochen haben, Sie sprechen mir aus der Seele. Schon damals kamen kritische Bemerkungen, Sie schreiben ja gar nicht über Heiden, Sie schreiben ja über Atheisten, über Ungläubige. Also streng genommen müsste das Buch auch unter Ungläubigen heißen oder unter Atheisten. Ich finde aber, dass es umgangssprachlich funktioniert. Man weiß, was mit Heiden gemeint ist. Streng genommen sind Heiden ja durchaus gläubige Menschen. Ja, die alten Römer, die alten Griechen waren Heiden, die Wikinger waren Heiden. Aber was ich meine, ist einfach Menschen, die mit unserem Gott, dem christlichen Gott, dem Gott der monotheistischen Religionen, nichts anzufangen wissen oder nichts zu tun haben wollen. Es ist eigentlich eine kleine Schummelei, aber ich habe mich für den griffigen Titel entschieden, der auch irgendwie funktioniert, weil er hängen bleibt. Und ich glaube, die meisten Menschen verstehen ihn auch richtig. Also es geht eigentlich um gläubige Menschen, um Christenmenschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich Menschen, die sich nur auf das Säkulare, auf das Weltliche beziehen und jegliche Transzendenz und Metaphysik und Hoffnung, dass der Tod vielleicht doch nicht das Ende ist, letztlich ablehnen. Es ist dieser Graben, um den es mir bei diesem Buch geht.
Fühlen Sie sich tatsächlich als Sonderling? Haben Sie schon Spott erlebt?
Es kommt darauf an, in welchem Milieu man sich bewegt, mit welchen Menschen man zusammen ist. Ich denke viel darüber nach, warum ich weitgehend mit Menschen zu tun habe, die weit weg vom Glauben sind, erst recht von der Kirche. Bei der Süddeutschen liegt es ein bisschen auf der Hand. Es ist sehr starkes, linksgrünes, sehr kirchenkritisches Milieu. In meiner Redaktion gibt es nicht viele Leute, die nachvollziehen können, warum ich jeden Sonntag in der Kirche bin. Trotzdem sind das sympathische Menschen, auch Menschen, die niemanden diskriminieren wollen. Das heißt, ich werde jetzt selten mit offener Kritik oder Häme oder gar Angriffen überzogen. Aber es geschieht etwas, was ich fast schlimmer finde. Nämlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde. Dass die Leute mich für weltfremd oder naiv halten, im Sinne von, der ist nicht ganz in unserer Zeit angekommen, der hat die Aufklärung verpasst, der klammert sich an irgendeine Hoffnung, die doch längst wissenschaftlich widerlegt ist, und er ist zu wenig kritisch der Kirche gegenüber. Die Wahrheit ist, ich hadere schon auch mit der Kirche, ich bin nicht mit allem einverstanden, was aus dem Vatikan kommt, aber mir ist eben ganz wichtig, dass man nicht mit dem Finger auf eine Institution zeigt. Für mich ist Kirche jeder einzelne Getaufte, also auch ich. Und ich muss doch dazu beitragen, dass es besser wird. Ich habe also wirklich nie über einen Austritt nachgedacht. Und wenn ich Kritik übe, will ich von innen heraus Kritik üben, weil mir einfach die Beziehung zu Gott steht bei mir im Zentrum und ist mir auch wichtiger als der Katechismus oder jetzt eine Rede von Kardinal XY. Ja. Und ich merke einfach, dass viele Menschen gar nicht mehr diesen Sprung ins Unbekannte, ins Ungewisse wagen. Die finden es absurd, im 21. Jahrhundert an jemanden zu glauben, den man nicht beweisen kann. Und ich empfinde es anders. Ich empfinde gerade das als großes Abenteuer und als großes Geschenk.
Vielleicht können manche Menschen auch nicht nachvollziehen, hier geht es nicht um etwas Banales, ziehe ich jetzt die blaue oder die schwarze Hose an, sondern um eine fundamentale Frage, worauf baue ich mein Leben auf? In welchem konkreten Moment im Leben, Herr Haberl, haben Sie gespürt, der Glaube ist mein Fundament, deshalb bete ich jetzt besonders viel?
Ich bin natürlich auch nur ein mittelmäßiger Christenmensch, der vor allem an Gott denkt, wenn es ihm schlecht geht, und Gott manchmal vergisst, wenn es ihm gut geht. Ich versuche dagegen zu arbeiten. Ich versuche auch in glücklichen Momenten, mich dankbar zu zeigen, demütig zu sein. Das gelingt nicht immer. Ich bin auch manchmal ein übermütiger Mensch und auch ein Mensch, der viele Dummheiten macht. Aber natürlich fühle ich mich gehalten bei Leiterfahrungen. Also wenn nahe Menschen sterben, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber als vor ein paar Jahren meine Katze nach einem langen, langen Leidensweg gestorben ist, war ich so oft in der Messe und in der Kirche wie schon lange nicht mehr. Kerze angezündet, gebetet, mich aufgehalten in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, das ist sowieso was, woran ich arbeite. Also beim Gebet gar nicht mehr unbedingt Bitten zu formulieren oder meine eigenen Befindlichkeiten, meine Situation darzulegen, sondern wirklich eigentlich Gott anzuschauen und von ihm angeschaut zu werden. Also dieser kontemplative Weg ist was, den ich erreichen will. Ich bin da noch nicht ganz, aber ich versuche dahin zu kommen, dass man sich einfach nur wohlfühlt in der Gegenwart Gottes. Und auch wenn ich Ängste spüre, was meine Zukunft betrifft, was der mögliche Tod meiner Eltern betrifft. Mein Vater ist ziemlich krank seit vielen Jahren und hält sich zäh. Und natürlich macht mir das große Angst. In solchen Momenten fühle ich mich vom Glauben gehalten, versuche die Nähe Gottes aufzusuchen, mit ihm zu sprechen und habe das Gefühl, dass ich in meinem Köcher einfach einen Pfeil mehr habe als Menschen, die das nicht haben. Also mir bleiben keine Ängste erspart, mir bleiben keine Tragödien erspart, aber ich habe das Gefühl, es gibt keinen Weg dran vorbei, aber einen Weg hindurch. Ja? Und das ist für mich ein großer Schatz.
Das kann ich gut nachvollziehen. Mir geht's ähnlich. Für mich ist das Gebet einfach auch etwas Regelmäßiges. Ein Ritual, aber mehr als ein Ritual, dass ich einfach sage, ich nehme mir die Zeit für Gott, weil Gott sich die Zeit für mich nimmt. Und dann auch bestimmte Zeiten am Tag einfach zu reservieren für dieses Gebet. Und mir hilft etwa das Psalmengebet des Breviers, des Stundengebets, weil da die verschiedenen Facetten auch vorkommen. Nicht immer finde ich mich in den Psalmen wieder, in der jetzigen Verfassung, aber immer wieder entdecke ich auch Verse und Sätze, wo ich sage, ja, das ist heute genau meine Situation oder die Situation auch vieler Menschen. Und das gibt mir eine Sprache, die mir manchmal auch fehlt, aber Gebet hat auch viel mit Stille, mit einfach Sitzen und Wahrnehmen, wie Sie sagen, oder Hinhören zu tun, was dann bestimmte Worte oder bestimmte Gedanken in einem auslösen. Und auch dieses Getragensein. Ich werde oft von Firmlingen, vor Firmungen auch in den Gesprächen gefragt, spüren Sie Gott oft? Und da muss ich ehrlich sagen, nein, ich mache es aber auch nicht vom Gespür oder vom Gefühl abhängig, sondern ich glaube, dass er da ist. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich bin fest davon überzeugt. Und dann versuche ich mir diese Zeit zu nehmen. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die mir hilft. Und warum ich glaube, einfach nicht nur, weil ich damit aufgewachsen bin, sondern weil ich einfach glaube, dass ich sein Geschöpf bin, sein Kind und dass ich so leben kann. Und wenn Sie eben gesagt haben, also Auferstehung, wie kann man in dieser Zeit so etwas glauben, das ist doch wissenschaftlich zu widerlegen. Da würde ich gerne mit Ihren Kollegen dann ins Gespräch gehen, wie man Auferstehung, wie man das wissenschaftlich widerlegen kann. Oder Gott, ich kann ihn nicht belegen wissenschaftlich, aber ich kann ihn auch nicht widerlegen. Es ist letztlich eine Grundentscheidung.
Wenn man dann diese Grundentscheidung fällt und sich zum christlichen Glauben bekennt, wird man auch sehr oft auf das angesprochen, was schiefläuft. Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Haberl, welche Fehler der Kirche räumen Sie in Diskussionen ein und wo verteidigen Sie sie?
Ich glaube, ich räume alle Fehler der Kirche ein, die in den letzten Jahren in den Medien aufgetaucht sind und immer wieder für Diskussionen gesorgt haben. Also man darf eine Sache nicht vergessen, was den Missbrauchsskandal betrifft, dass also Kleriker oder Repräsentanten der Kirche, die sich an Kindern vergehen, ja auch ihre Kirche verraten, auch ihren Glauben verraten, auch Jesus Christus verraten. Also es sind immer Menschen, die fehlen. Die gibt es aber auch in Sportvereinen, in der Familie. Das sollte man weitestgehend unmöglich machen und sanktionieren und verfolgen. Aber es wird nicht ganz aus der Welt zu schaffen sein. Trotzdem ist es natürlich eine große Katastrophe. Was mich stört, ist die eindimensionale Sicht auf Kirche, dass also viele Menschen, und das erlebe ich wirklich jeden Tag, auch in journalistischen Debatten, in Konferenzen, dass Kirche nur noch unter diesen Vorzeichen der Skandalisierung, des Missbrauchs, der Vertuschung gesehen wird, als wäre die Kirche sozusagen das Böse schlechthin. Viele kluge, intelligente, offene Menschen in meinem Umfeld können sich nicht mehr vorstellen, dass es unter dem Dach der Kirche auch was anderes geben könnte. Und das ärgert mich, weil sie mit anderen Zusammenhängen sehr differenziert fragen. Auch, also das sollte man auch als Journalist, ne, pro, contra abwägen. Was gibt es für Seiten, die vielleicht zu entdecken sind, wenn man tiefer schürft? Die gibt es auch in der Kirche. Und zwar viel Trost, viel Schönheit, Tausende von Menschen, die sich im Namen Gottes jeden Tag ohne im Verborgenen mehr oder weniger, ja, für Gutes einsetzen, die Liebe und Wärme in die Welt bringen, die sich um Sterbende, Kranke, Einsame kümmern. Und das ist nur der karitative, soziale Aspekt. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere positive Aspekte. Und der wird von diesen Menschen nicht wahrgenommen. Sie machen sich nicht die Mühe, sich tiefer mit dem Glauben und mit Kirche auseinanderzusetzen, sondern sie geben sich mit diesen wenigen Schlagworten, die jeden Tag in den Zeitungen zu Recht wiederholt werden, zufrieden. Und es ärgert mich, weil ich es ungerecht empfinde und auch unfair empfinde, ohne die negativen Seiten, die Sünden, die Vergehen unter den Tisch kehren zu wollen. Ich weiß nicht, Herr Bischof, können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es hat ja vor einigen Jahren mal ein mehrbändiges Buch gegeben von Karl-Heinz Deschner unter der Überschrift Kriminalgeschichte des Christentums. Das kann man so machen. Ich kann das ganze Geschehen des Christentums in 2000 Jahren unter dem Stichwort Kriminalität abhandeln. Ich kann auch die Kirchengeschichte schreiben als eine Geschichte der Heiligen. Ich glaube, beides sind Facetten und die Wirklichkeit der Kirche werde ich nicht treffen, wenn ich sie nur schwarz oder weiß sehe. Trotzdem, ich erinnere an den Gedenktag, den der Papst jetzt eingeführt hat. Im November soll jedes Jahr ein Gedenktag für die kleinen Heiligen sein. Also nicht nur die großen, sondern die kleinen Heiligen des Alltags. Ich glaube, das macht Kirche sein aus. Und das können die karitativen Dinge sein, die Sie benennen. Ich will aber auch erinnern, dass Kirche ja bis heute auch immer noch wirklich spirituelle Begleitung anbietet. In Exerzitien, in Seelsorge. Und das sind ja auch Felder, die sehr wahrgenommen werden. Ich denke an den ganzen Bereich von Notfallseelsorge, Telefonseelsorge, wo sich ganz, ganz viele Menschen engagieren und wo niemand so gute Arbeit leistet wie Menschen der Kirche. Das muss man auch einmal sagen. Das sind jetzt mal zwei beispielhafte Felder.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, Herr Bischof. Wann konkret ist Ihnen zuletzt das durch Mark und Bein gegangen? Mist, da haben wir als Kirche einen Fehler gemacht.
Gut, also im Thema Missbrauch erlebe ich das. Und da ist halt auch die Frage, was ist Kirche? Wir bekommen fast jeden Monat aktuelle Meldungen noch rein. Nicht Fälle, die jetzt aktuell unbedingt geschehen sind, aber wo Menschen sich jetzt melden. Und das ist gut, dass sie sich melden, weil wir hoffentlich jetzt Wege auch gefunden haben, um ihnen einigermaßen gute Begleitung und auch Anerkennung zukommen zu lassen. Das ist natürlich ein Thema und das geht mir jedes Mal durch Mark und Bein, weil da auch Namen fallen von Personen des Bistums, die ich kenne, die uns beschäftigen und womit wir nicht fertig sind und fertig werden. Und das ist für mich so eine der Erfahrungen. Ich habe immer gesagt, gerade im Thema Missbrauch, ich werde, so Gott will, noch 17 Jahre Bischof von Mainz sein. Das Thema wird uns auch noch 17 Jahre und darüber hinaus beschäftigen.
Sie haben eben schon mal angedeutet, dass das Bistum Mainz sich auch einstellt darauf, dass man mehr zu den Menschen gehen soll. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Für viele Menschen ist Kirche identisch mit den Gemeinden vor Ort. Und das bleibt auch ein wichtiges Standbein der Kirche. So wie Herr Haberl sagt, die Theatinerkirche prägt ihn. Das ist seine Gemeinde, die er sich sucht. Ich glaube, solche Orte braucht es. Das kann die Ortsgemeinde sein, das können aber auch frei gewählte Gemeinden sein, wo man hingeht wegen einer guten Predigt, einer guten Musik, einer guten Liturgie und so weiter. Ich glaube, es braucht aber daneben auch Orte, wo die Kirche bei den Menschen ist, die vielleicht in den normalen Ortsgemeinden nur noch wenig oder gar keine Heimat mehr haben. Ich habe zwei Bereiche genannt, aber ich kann auch nennen im Seniorenheim, im Hospiz, im Krankenhaus, in der Jugendarbeit, in den Schulen, in den Kitas. Also das sind alles Orte, wo wir als Kirche Menschen begegnen, die zum Teil auch angedockt sind an die normalen Gemeinden, aber wo Menschen vielleicht auch ihre Heimat haben, die gar nicht mehr in den Gemeinden anzutreffen sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir beides im Blick haben. In all den Einrichtungen, die ich genannt habe, wird nicht gefragt, bist du katholisch und dann helfen wir dir, sondern da wird geholfen, da sind wir Gesprächspartner und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und da wird auch Gottesdienst gefeiert und da wird nicht Caritas oder Diakonie gegen spirituelle Bedarfe ausgespielt, sondern beides gehört auch für Menschen zusammen.
Herr Haberl, Stichwort Nächstenliebe, ein Gebot des Christentums. Sind Sie sozialer als andere?
Ich glaube nicht. Sie sprechen auch einen wunden Punkt an, weil ich vom Typ her ein Eigenbrötler bin, würde ich sagen. Ich bin in der Arbeit eher kein Teamplayer. Ich mache meine eigenen Sachen ungern zu zweit oder zu dritt. Ich bin jemand, der sich nicht sehr wohl fühlt in Gruppen. Ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, aber es sind sehr individuelle Freundschaften, oft unter vier Augen oder unter sechs Augen. Ich meide große Gruppen und ein bisschen bezieht sich das auch auf meinen Glauben, in dem Sinne, dass ich nicht wirklich aktiv bin in einer Gemeinde. Ich bin also eher nicht der, der beim Seniorennachmittag den Kaffee ausschenkt und den Kuchen austeilt. Ich bin weder so geprägt, noch habe ich mich in dieser Rolle immer gesehen. Und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich natürlich weiß, der Glaube bezieht sich auf Gott, bezieht sich aber auch auf den Menschen. Das eine geht oder das andere ist nicht. Beides sind wichtige Aspekte des Glaubens. Und da hadere ich manchmal mit mir selbst. Bekomme aber, je älter ich werde, eigentlich werde ich sicherer darin, dass ich sage, es ist vielleicht einfach nicht mein Charisma. Also ich tue auch was für meinen Glauben, indem ich dieses Buch geschrieben habe. Ich versuche natürlich in all meinen täglichen Handlungen, in der Arbeit, in meinen Freundschaften, das Gebot der Nächstenliebe zu leben. Ich versuche, Menschen zu vergeben, die mir Böses getan haben. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich versuche, auf Menschen zuzugehen. Ich versuche für Menschen zu beten, die mir eigentlich gegen den Strich gehen, weil ich weiß, dass das auch unter das Gebot der Nächstenliebe fällt. Aber dieses institutionalisierte soziale Engagement in Form von irgendwelchen karitativen, regelmäßigen Tätigkeiten mache ich eher nicht. Und ich hoffe und bete dafür, dass es okay ist.
Ja, ich glaube, dass da jeder auch sein Charisma leben muss. Also wenn ich so Ihre Selbstbeschreibung höre, Eigenbrötler, kein Teamplayer, große Mengen von Menschen sind eher für Sie keine Einladung. Gut, dann wäre das kein Bewerbungsschreiben zum Bischofsamt. Also das sind natürlich andere Qualifikationen, die mich auszeichnen müssten, sage ich mal. Ob ich die immer alle erfülle, weiß ich nicht. Aber ich glaube, egal, ob ich das in Ihrer beruflichen Situation oder menschlichen Situation tue oder bei mir, dieses Bemühen, Beziehungen im Alltag gut zu gestalten, versöhnlich zu gestalten, barmherzig zu gestalten, auf Menschen zuzugehen und ihnen wenigstens zu versuchen, gerecht zu werden. Ich glaube, das muss ich in jeder Lebenssituation und egal in welcher beruflichen Situation. Und ich glaube, dass darum sind wir bemüht, darum sind viele Menschen in der Kirche bemüht, einfach das zu leben, was sie vom Glauben verstanden haben. Es gibt ja diesen Satz, diesen berühmten Satz von einem Theologen, der gesagt hat, lebe das bisschen, was du vom Evangelium verstanden hast, aber lebe das richtig. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, der auch nicht überfordernd ist.
Und Bischof Kohlgraf, wie politisch soll Kirche sein?
Gut, das Evangelium hat eine politische Botschaft. Ich schaue ins Alte Testament, in die Botschaft der Propheten. Also es gibt fast kein politischeres Buch, glaube ich, bis heute als den Propheten Amos, der die Unterdrückung der Armen mit ziemlich deutlichen Worten anprangert. Aber das ist natürlich nicht die einzige Botschaft. Die Bergpredigt ist politisch. Auch das Handeln Jesu ist eine politische Botschaft, indem er damals den Menschen klar macht, dass die Schwachen ihr Recht haben und dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt. Ich gucke jetzt gerade nach Syrien in diesen Tagen, wo man auch sieht, ja, irgendwie werden solche Dinge manchmal auch bestätigt. Tyrannen sind selten irgendwie friedlich oder glücklich gestorben oder ans Ende gekommen. Also das sind politische Botschaften, die ich auch im Evangelium finde. Die Frage ist immer, wie ich politisch definiere. Also ich habe am Sonntag noch eine Diskussion mit einem Politiker, Lokalpolitiker gehabt, der sagte mir, die Kirche soll sich aus der Politik raushalten. Ich habe ihm gesagt, sollen wir denn für Lebensschutz eintreten, für ungeborene Kinder? Ja, das ja. Ja, aber das ist doch eine politische Botschaft. Also insofern das eine tun, aber eben auch die Spiritualität leben, beides gehört letztlich zusammen.
Herr Haberl, Sie haben jede Menge Zuspruch bekommen auf Ihren Essay und Ihr Buch. Hat das etwas in Ihrem Glauben verändert?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe ja vorhin von meiner Prägung erzählt. Ich habe nicht erzählt, dass ich danach jahrelang auch sehr weit weg war vom Glauben. Ich hätte mich immer als, also so mit Mitte 20, Anfang 30, hätte ich mich immer als katholisch, als christlich-katholisch bezeichnet. Ich hätte auch immer gesagt, ich glaube an Gott, aber ich habe meinen Glauben nicht gelebt. Diese Freiheit raus aus dem Elternhaus, Welt erleben, die ersten großen Reisen machen, auch Religionskritiker lesen, Philosophen lesen, hat mich erstmal zum Skeptiker irgendwie gemacht. Ich bin nicht mehr in die Messe, ich war weit weg. Trotzdem Ende 30, Anfang 40 bin ich zurückgekehrt. Ich glaube, ohne diese Prägung wäre es komplizierter oder schwieriger gewesen, aber sie war nun mal da. Auch beeinflusst durch Begegnungen mit Leuten, die fest im Glauben stehen. Ich habe es mal wieder mit der Messe probiert. Seitdem verstetigt sich das. Ich habe das Gefühl, auf einem Weg zu sein, der sich, je älter ich werde, immer richtiger, immer wahrer anfühlt. Und dieses Buch, die vielen Begegnungen, die damit verbunden sind, die vielen Briefe, die mich erreichen, es sind hunderte, seitenlange, teils handgeschriebene, teilweise 90, 95-jährige Menschen, die mir ihr Leben, ihre Ängste erzählen, die mir vertrauen. Also man hat auch eine Verantwortung, merke ich sozusagen, wenn man mit so einem Buch in die Öffentlichkeit geht. Aber bei mir löst es aus, dass ich merke, was ich alles noch nicht weiß über den Glauben, was ich alles noch nicht erfahren habe, dass ich eigentlich erst so richtig am Anfang stehe. Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, aber ich bin kein Experte, ich bin kein Theologe, ich bin noch nicht mal ein Religionslehrer, ich bin ein ganz normaler Mensch, auch ein Genussmensch, auch ein großer Sünder, der viele Dummheiten angehäuft hat. Und es ändert aber nichts, dass der Glaube, dass Gott das Zentrum meines Lebens ist. Und je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich jetzt in diese Logik auch reingezogen werde, desto mehr freue ich mich auf diesen Weg und auf die Dinge, die da noch kommen. Ich merke, wie sich mein Leben sortiert. Was ist wichtig? Wer ist mir wichtig? Auf wen bin ich nur reingefallen? Wer ist nur oberflächlich interessant, aber geht diesen Weg nicht mit? Und damit meine ich nicht, dass ich nur mit religiösen Menschen zu tun haben will, aber ich will mit Menschen zu tun haben, die aufrichtig leben, die auch bereit sind, hinter die Fassade, auch hinter die eigene Fassade zu blicken. Das ist nämlich auch was, was man im Glauben lebt oder lernt, Entschuldigung. Und ich merke, wie ich von Tag zu Tag fester im Glauben stehe und mehr auf Gott vertraue. Ist ein unglaublich schönes Gefühl.
Ich glaube, dass ein gutes Theologiediplom noch keine Lizenz ist, die bestätigt, dass man ein großer oder ein guter Glaubender ist. Es gibt vielleicht ein Handwerkszeug, um anders über solche Fragen nachzudenken, zu reflektieren. Aber diese Suchbewegungen erspart mir auch mein Theologiestudium nicht und auch mein Bischofsamt nicht. Insofern glaube ich, muss da jeder schauen, dass er nicht meint, er hätte Gott jetzt schon begriffen oder Gott im Besitz. Das funktioniert sowieso nicht.
Herr Bischof, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen,
ja,
die mir vorhin gekommen ist, als wir kurz über Politik und Kirche gesprochen haben? Da würde mich eine Beobachtung einfach interessieren, weil ich merke, dass die Menschen, von denen ich vorher erzählt habe in meinem Umfeld, dass die eigentlich meinen Glauben verwechseln mit einer Art Hobby. Ja, also sie können, wie umfassend der Glaube für mich ist, die Überzeugung, dass es Gott gibt, dass es eine zweite unsichtbare Welt gibt, dass es Hoffnung besteht, dass der Tod nicht das Ende, sondern nur eine zweite Geburt ist. Sie können und wollen das überhaupt nicht mehr versuchen zu denken. Und sie verwechseln Kirche auch mit einer Art NGO, sage ich mal, mit einer Art von Sozialverein, der ausschließlich dafür zuständig ist, Werte, Moral in die Welt zu bringen, Gutes zu tun, was sie ja auch ist. Aber mir ist eben, und da ist das Buch ja auch ein Plädoyer dafür, auch die transzendente Seite sehr, sehr wichtig. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Kirche diese Seite manchmal selbst unter den Tisch fallen lässt. Ja? Dass sie also manchmal wirklich wie eine politische Partei auftritt, aber den Himmel vergisst. Also dieses ganz und gar Unglaubliche vergisst. Aber mir geht es darum, weil da liegt eigentlich mein Trost und mein Glaube verborgen. Können Sie den Gedanken nachvollziehen? Und wenn ja, wie kann man das wieder ändern? Wie kann man Menschen, die sich sehr weit davon entfernt haben, das Unwahrscheinliche überhaupt in ihr Leben zu lassen, wenigstens Lust machen, diesen Weg mal wieder zu versuchen und auch die Kirche nicht nur als weltliche Institution, sondern eben irgendwie auch als Mysterium, als gottgegebenes Mysterium zu begreifen?
Die Sorge kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja auch manchmal eine Erfahrung eines Bischofs oder überhaupt von Menschen, die in der Kirche arbeiten, dass die Gottesfrage zumindest explizit viele Menschen nicht stellen und sich trotzdem sozial engagieren. Das ist die eine Seite. Ich glaube, dass wir insgesamt in der Kirche eine ganze Menge an wirklich guten spirituellen Angeboten haben. Ich denke an die ganzen Bereiche von Kirchenmusik, von Exerzitien, von geistlicher Begleitung. Die sind aber allerdings nicht medienwirksam. Also ich sage mal in Richtung Journalismus, den Sie ja auch ein Stück vertreten, jetzt die Weihnachtspredigten stehen an. Wenn ich predige, Jesus ist Mensch geworden und ihr findet in ihm das Fundament eures Lebens, werde ich am nächsten Tag keine Meldung in der Zeitung lesen. Wenn ich aber sage, Kirche setzt sich für Migranten ein und wir sind dafür, was weiß ich, dass wir uns gegen Rechtsradikalismus aussprechen, dann wird das die Botschaft am nächsten Tag in der Zeitung. Also es ist auch eine Frage, was wird medial wahrgenommen? Also die eigentlich spirituelle Botschaft ist nicht medienwirksam. Das muss ich einfach so sagen. Und deswegen, ich glaube, ich predige viel, viel mehr über die geistlichen Dimensionen des Glaubens, als dass es in der Öffentlichkeit bei den Leuten, die dann nicht im Gottesdienst sind, wahrgenommen wird. Es kommen dann am Ende die rein politischen Botschaften rüber, die man daraus ableitet, aber nicht die das geistliche Fundament, aus denen sich diese Werte speisen. Das ist ja nicht zu trennen. Für mich gibt es ja nicht eine Welt der Moral und eine Welt Gottes und des Glaubens oder der Spiritualität. Es geht ja letztlich darum, wie Sie es auch eben sinngemäß gesagt haben, das Ganze im Alltag zusammenzuführen. Das ist ja der Punkt. Und vielleicht werden am Ende die Menschen auch Sie weniger als betenden Menschen wahrnehmen, sondern als einen, der sich vielleicht kirchenpolitisch äußert. Das ist halt auch eine Frage, was wird am Ende wahrgenommen von dem, was mir wichtig ist? Dieses sehr intime, persönliche des Glaubens ist keine Schlagzeile wert.
Oh, das ist richtig.
Das war unser Podcast Lebensfragen mit dem Journalisten Tobias Haberl. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Danke auch von mir, auch an Frau Anja Schneider. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bischof Peter Kohlgraf. Wem unser Podcast gefällt, wie wär's? Sie abonnieren ihn, Sie kommentieren ihn und empfehlen ihn weiter. Wir freuen uns darüber sehr. Wir danken Ihnen herzlich fürs Zuhören, wünschen Ihnen eine gute Advents- und Weihnachtszeit. Kommen Sie auch gut ins neue Jahr. Bis zur nächsten Folge Mitte Januar.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.